Ja, wir lesen jetzt die Lehrrede von Magandhir. Und wir haben letzte Woche auch sehr viel inhaltlich auch viel gesprochen. Auch andere Dinge, den habe ich auch dann erklärt. Und es ist diese Lehrrede, sie ist hauptsächlich erklärt, wie man wirklich von den Sinnesfreuden richtig umgehen kann. Es ist nicht dann Sinnesfreude einfach vermeiden sollen, sondern richtig umgehen. Der Buddha hat nie irgendetwas gesagt, dass der Mensch die Dinge einfach ablehnen solle. Es ist nicht. Natürlich, es gibt dann der menschliche, sehr wichtige, unheilsame, der Menschen, der unheilsame Dinge wie töten, stehlen und so weiter. Das hat der Buddha gesagt. Es ist, die fünf Silas sind eigentlich nicht etwas religiöses Wirklichkeit. Die sind sehr menschlicher. Die Menschen können nur mit anderen irgendeine Vereinigung finden, wenn sie fünf Sila praktizieren. Anderen heißt nicht nur den anderen Menschen, sondern auch mit anderen Wesen, auch mit der Natur. Der Mensch kann nicht, wenn der Mensch wirklich die fünf Silas nicht praktiziert, er muss allein leben. Dieses Alleinsein ist, es ist eigentlich dann dieses Alleinsein entsteht, weil er wirklich schädliche Dinge tut. Und es gibt auch Alleinsein, dass der Mensch hier sehr viele Dinge losgelassen hat. Dieses Alleinsein ist etwas Gutes. Aber wenn jemand wirklich schädliche Dinge tut und dann schädliche Dinge tun und dann gleichzeitig, dass der Geist wirklich unrein wird, damit er allein wird, das ist sehr, sehr leidvoll. Es gibt Menschen in Wirklichkeit, so viele falsche Dinge tut und auch dann sehr schmutzig denkt. Und dieser Mensch ist immer allein. Und mit anderen Menschen, mit den Tieren, auch mit der Natur einzuwerden, ist das schon die Praxis der fünf Sila sind sehr wichtig. Und die fünf Sila sind alles eigentlich. Es gibt nicht irgendetwas anderes. Es gibt schon danach ja das 8 Silas, 10 Silas und dann gibt es auch Novizen-Silas und dann Mönchsordination und so weiter, so viele. Aber alles ist, dass es über 5 Silas, was es gibt, sehr persönlich wird. Persönlich sei nicht mit der Person verbunden, sondern mit den verschiedenen Gruppen verbunden. Die Mönche haben dann die Mönchs-Silas, das sind nur für die Mönche. Und die Bhikkhunis hat das Sila, das sind nur die Bhikkhunis. Und wenn 10 Sila anhaltet, das ist nur die Menschen, dass sie das tun. Aber 5 Sila sind für alle nicht das. 5 Silas. Das soll man schon gut erkennen. Deshalb sagt der Buddha, das ist die apanakotika Sila. Apanakotika Sila heißt, das heißt eigentlich von, es ist nicht von diesem Leben, sondern bis zum Nibbana soll man das folgen. Apanakotika, bis das Leben existiert. So lange muss der Mensch das üben. Apanakotika Sila. Und das ist der 5 Silas. 5 Sila ist nicht nur der Buddhisten, sondern alle Menschen sollen das üben. Und so sagt der Buddha, dass die Silas, es ist sehr wichtig für die Menschen. Und nächst ist eigentlich Sinne. Ich habe selber überlegt, aber nicht ein Lehrreden existiert. Und die Augen wollen nie etwas Hässliches sehen. Ich habe selber gedacht, wollen die Augen etwas Hässliches sehen? Nein. Ohren wollen nie etwas Unnötiges oder Unschönes zu hören. Und Zunge will nie irgendetwas, das sie der schlechte der Geschmack haben. Da will er nicht. Nase, keiner, das unter nicht schlechten Geruch will er nicht haben. Da will nicht haben. Körper will auch nicht etwas Schlechtes. Nur der Geist. Nur der Geist. Und weil der Geist will auch nichts, aber er ist wie Palase. Verkehrte Wahrnehmung hat er. Deshalb macht er falsche Dinge. Einziger Grund, warum der Geist wirklich der falsche Dinge tut, weil er wie Palase hat. Verkehrte Wahrnehmung. Das heißt, er nimmt das Dinge verkehrt wahr. Und deshalb gibt es Probleme. Und was der Mensch wirklich tun soll. Und dann dieser verkehrte Wahrnehmung wieder, dann wieder zurückhalten. Dann wird er besser. Die Menschen nehmen die Dinge nicht richtig wahr. Und dann jedes Mal, wie Palase entsteht, macht einen Fehler. Tun. Das heißt, manchmal ist das, die manche Dinge ist überhaupt nicht gut. Aber der Geist hat so verkehrte Wahrnehmung, dann sagt er, gut ist das. Das kann Berührung sein. Das kann Geruch sein. Das kann ein Ton sein. Und das denkt er, der Geist hat der falsch wahrgenommen, verkehrte Wahrnehmung. Und dann ist dann, und, aber diese, es ist auch interessant, wirklich interessant, diese verkehrte Wahrnehmung nimmt etwas, zum Beispiel, wir nehmen an, die Berührung irgendwann, sagt, das ist gut, verkehrte Wahrnehmung. Und gewisse Zeit bleibt diese verkehrte Wahrnehmung, dann ist anders wird, dann sage ich, schrecklich ist das. Sofort ändert sich. Auch der Geruch. Ist, wenn der verkehrte Wahrnehmung gibt, dann sage ich, oh, das ist Gutes. Und dann, wenn der irgendwie der Geist umdreht, dann sage ich, oh, das ist schrecklich ist dieser. So geht das. Und dann ist auch dieser Sinne hat immer, das ist dann erst nicht Assade. Assade heißt, Sinne will immer, der Sinne wollen immer genießen. Aber das heißt, der Sinne, sage ich das nur, bei der Manopubangama Dhamma, von Geist gehen die Dinge aus, das soll man nicht vergessen. Wenn die der Augen können nicht sehen, Wirklichkeit. Augen, es gibt zwei Worte in Pali auch. Es ist, deutsches Wort gibt es nicht. Das ist das Problem. In Deutschen sagt, sehen. Sehen hat immer in den Dasati, Passati gibt zwei Worte in Pali. Es sieht heißt, es ist dann sehr, sehr zu sagen, das ist ja. Zu sehen braucht ein Subjekt. Immer. Sehen ist immer der Geist und die Augen zusammen. Es gibt aber auch nur der ohne Geist. Das Wort gibt es hier nicht. Der Augen ist, sieht. Aber es gibt keine irgendetwas. Die Augen hat Fähigkeit zu sehen. Aber das heißt nicht der Pali sehen. Ja. Passati heißt, Subjekt soll dabei sein. Passati. Dasan heißt, der sieht. Die Augen, wenn ich gehe, sehe ich so viele Dinge. In dieser Sprache gibt es kein Wort. Aber es ist okay, das versteht man, was ich sage. Die Ohren hören immer etwas. Ja? Aber das ist nicht Hören, sondern Hören ist etwas wirklich Subjektverbundenes. Aber Ohren können auch das Hören, ohne Subjekt. es hört, ja, es sieht und ist Geschmack auch. Und so ist eigentlich die Sinne, immer sucht immer dann ist dann die Asad. Das heißt Genuss, genießen. Und das erklärt auch, warum ich das genießen möchte, weil er die zweite Adinama nicht kennt. Adinama heißt, was für eine Wirkung gibt es? Die Wirkung bereits kennt er nicht. Der Geist hat nichts gelernt. Und deshalb will er immer, immer genießen. Genießen, Genuss ist der erste Linie. Wenn irgendwann der Geist Adinama sieht, Adinama heißt, welche Folgen gibt es? Welche Wirkungen? Und dann geht der Geist nicht so schnell zu genießen. Und er weiß das. Das ist aber, ist gefährlich. Ja? Und diese Asade, es gibt ein sehr schönes Beispiel, das in Vergleich in Sri Lanka zum Beispiel. Es gibt ein ich habe es schon oft mal erzählt, es gibt ein Tier im Wald namens, so wie Marder, so wie die Mungos, so kleine Tier. Und dieser Ugudua heißt das in Singalesisch, Ugudua. Und in Sri Lanka gibt es im Wald so viele Bananenarten. Sehr viele Bananenarten gibt es. Die wilde Banane. Manche Dinge sind essbar, manche Dinge nicht. Es gibt eine Sorte Banane, sie wachsen, aber es gibt in Wirklichkeit ganz, ganz so wenige Fleisch drinnen. Aber sehr viele Kerne drinnen. So groß, wirklich so. Kerne. Und dann, das isst man nicht. Das ist sehr gefährlich, wenn jemand isst. Und warum ist das gefährlich? Da ist, kann man nicht, wenn jemand das isst, kann man nicht ins Klo gehen. Das stoppen. Diese Banane, das ist sehr gefährliche Banane. Und viele Tiere wissen das. Aber wenn die reif werden, das kann zum Beispiel dann 10 Meter, 20 Meter, das riecht gut. Unglaublicher Geruch. So gut. Und, aber wirklich andere Tiere wissen das. Sie gehen nicht dorthin. Aber der Ugudua weiß das nicht. Dieser Tier weiß nicht. Wenn das wir dann nicht reif wird, reifen dann, er riecht dann, geht dorthin, erste Mal. Und dann isst. Und da muss er wirklich tagelang bemühen, dann ist dann das Klo gehen. Jeder weiß das, wenn der Klo nicht ins Klo gehen kann. Das ist das Schwierigste, was da gibt. Ja? Und er, dieses Tier denkt, nein, das ist der Grund, ich werde nicht mehr essen. Ja, ich festlege, ich esse nicht. Und dann nächstes Jahr, wieder reif werden, er riecht. Er sagt, er denkt, ja, riecht gut. Nein, nein, ich esse nicht. Und dann, aber er geht nicht weg. Das ist das Problem. Er geht nicht weg, er sagt nur, ich esse nicht. Und dann, ja, so bis nahe gehen, dann ist das so, oh, riecht gut, das ist gut. Ich rieche nur, aber esse ich nicht. Und dann geht das so nahe. Und dann, er sagt, nein, ich werde nicht nur schauen. Ich will nur schauen, was das ist. Und dann geht. Und er sagt, nein, ich schaue nur, aber ich esse nichts. Und dann geht, dann sagt, ich nehme, aber schaue ich, nur esse ich nicht. Und automatisch dann ist gegessen. Wieder, das stoppt. Und so macht der Gudua ganze Leben. In Sri Lanka sagen die Menschen, sind auch mit den Sinnesfreude. Sie sagen einmal, nein, ich mache nie wieder. Und dann, sie vergessen sehr schnell. Und dann gehen sie noch wieder, dann essen sie. Immer wieder verstocken haben die Menschen mit Sinnenlust. Keiner hat Wirklichkeit richtig den Klo gegangen. Keiner ist da gegangen, bis jetzt nicht. Mit der Sinnesfreude. Dieser heißt eigentlich, diese nicht mehr Klo gehen können, heißt eigentlich Unzufriedenheit. Ja? Der Geist hat die Nahrung genommen. Die Nahrung kann nicht, dass wieder wirklich dann verstopfen geht. Verstopft, das ist den Geist. Er ist unzufrieden. Unzufriedenheit, das. Die Menschen sind so mit der Sinnentreu. Unzufrieden. Unzufriedenheit, der Mensch ist unzufrieden. Das Problem ist Unzufriedenheit mit Verlangen verbunden. Unzufrieden, Verlangen. Und deshalb kann er nie Unzufriedenheit beseitigen. Weil das Verlangen ist noch da. Drei Dinge ist der Welt jetzt gefährlich. Unzufrieden, Verlangen, Auswahl ist groß. Das sind drei. Auswahl. Gibt es so viele Möglichkeiten. Man soll einmal, das ist wirklich, dass ich sage, ist das, einmal soll der Vinaya lesen. Buddha sagt, oh Mönche, ihr sollt, das meine, Anfang haben die Mönche mit der Sexualität Probleme gehabt. Das ist, sie haben das wirklich, wie es vor der diesen Sikkhapada entstanden ist, das ist die Vorschriften entstanden ist. Und in verschiedenen Orten hat es passiert, diesem. Almosengang gegangen und die haben das Nistand, der Almosengang genommen und dann haben sie mit der Frauen geschlafen und alles. Und dann, Buddha hat gesagt, ihr sollt das nicht tun. Und dann haben sie gesagt, okay. Dann haben sie andere Methoden verwendet. Das ist so, das Sinnenlust. Sieht man die Auswahl. Eine Stelle gibt. Ein Mönch geht, dass die Mönche zu ihm, das war eine Kuh drinnen. Und er hat mit der Kuh eine sexuelle Beziehung gehabt. Er findet immer eine Möglichkeit. Immer eine Möglichkeit finden. Weil das Verlangen, also Gesetze tötet das Verlangen nicht. Das ist das Problem. Und deshalb sagt der Buddha diesen Lehrreden erklärt, wie das den beseitigen kann. Mit den Gesetzen kann man das nicht machen. Verlangen kann man nicht beseitigen oder Verlangen kann nicht beseitigt werden von den Gesetzen. Das geht nicht. Verlangen, Unzufriedenheit zu beseitigen, braucht eigentlich Erkenntnis. Erkenntnis beseitigt das Verlangen, aber nicht der Gesetze. Gesetze ist. Und man kann sagen, es gibt die gesetzlichen Dinge, Wirklichkeit. Man soll denken, in der Schule gibt Gesetze. Sinne so richtig zu kontrollieren. Gesetze gibt. Arbeitsblatt gibt. Und in der Familie gibt. Sie sagen, das tun wir nicht. Manche Dinge sind wirklich geschriebene Gesetze, manche sind nicht gesellschaftliche Gesetze. Aber mit diesen könnten Sie nicht eigentlich den Verlangen beseitigen. Und deshalb ist der Gesetze, sagt der Buddha, ist keine richtige, geistige Lösung. Man soll Wirklichkeit lernen, damit richtig umzugehen. Adinavas sehen, das sei Zeit. Adinavas, welche Wirkung gibt es, wenn ich das tue? Manche Dinge können Sie wirklich, wenn wir Buddha-Lehrer praktizieren, man soll nicht alles dann versuchen, das zu tun. Wir können dann Buddha als vertrauenswürdige Person nehmen. Buddha sagt, wenn ihr das tut, ist nicht gut. Ich nehme an, was der Buddha gesagt hat. Ja? Und da sagt der Buddha auch, jetzt eine Stelle gibt euch, wir können sehen, da sagt der Buddha, als ich junger Mann war, ich habe drei Paläste gehabt, das sagt er auch, hier diese Lehrerin, andere Lehrerin sagt er auch. Und die eine Blase drinnen oben, weiß drinnen. Ich bin nicht runtergekommen. Und dann an der Stelle sagt er, aber nicht das so, indirekt sagt er, da gab es keine Männer dort. Ja, das sagt er. Aber er sagt nichts anderes. Er sagt, da gab es keine Männer. Männliche Wesen gab es nicht dort. Ja, damit sagt er, ich habe genug der Verbindung gehabt. Ja, und diese, und dann sagt er, ich war aber nicht zufrieden mit diesen Dingen. Ja, und das ist der Tag und Nacht haben sie Musik gespielt. Und dann bis zum letzten Tag, bevor er weggegangen ist, habt ihr das Geschichte gehört vielleicht. Und dann viele Frauen sind gekommen und Musik gespielt. Aber dann, dein Geist war schon, Adina was gesehen, Nissarana. Nissarana heißt, weg von diesen Dingen. Ja, er hat gedacht, nein, es ist genug für mich. Und alles, was wir hier lesen, die Lehre, was der Buddha sagt, er sagt nichts von Hörensagen. Er sagt auch nicht, sieht man das, eigene Erfahrung. Eigene Erfahrung, was er sagt. Er hat so eine Erfahrung gehabt, alles. Das war auch kein Problem mit Channa. Channa kennt ihr, der Channa ist das für einen Wagenlenker, als er Prinz war. Wenn er etwas gesagt hat, der Buddha hat gesagt, ja, ihr sollt nicht mit der Sexualität irgendetwas, dann sagt der Channa, kannst du dich erinnern damals, was wir gemacht haben? Ja, er sagt, dass Buddha, wenn der sagt, nein, das darfst du nicht das sagen, so seltsame Dinge tun, der Channa sagt, du sagst jetzt, kannst du dich erinnern, als wir dann damals dort, was wir gemacht haben. Und so hat er gesprochen. Und so ist eigentlich diese Lehrrede, ist immer mit seinen Erfahrungen. Buddha hat nie etwas so ohne Erfahrung gesprochen. Schon, einige Dinge schon. Aber diese Dinge, er sagt, ich habe das erfahren. Deshalb sage ich. Und andererseits ist das auch, damals Buddha-Zeit, es war eigentlich ganz wenige Mönche, die in Wirklichkeit ganz kleine Mönche geworden sind. Ganz wenige. Sopaka, Rahula, Sunita, es gibt schon, das ist so junge, das heißt, sie haben in Wirklichkeit keine Lebenserfahrung gehabt. Sie kam zu Sasana. Sariputta Moggallana, das war letzten Tag, was die gemacht haben, in Giragga Samadja, halt diese, was die heutige die Disco. Sie waren dort. Sie haben alles gemacht. Alles gemacht, das Sariputta und Moggallana. Und dann haben sie gesagt, es ist genug. Und deshalb, sie haben sehr schnell die Wahrheit erkannt. Sie brauchen nicht so viel. Weil sie Wirklichkeit, sie kamen nicht mit, sie haben schon 50% Verlangen beseitigt. Andere 50%, ein Wort genug. Buddha hat nur gesagt, sofort verstanden. Und so ist eigentlich diese Lehrrede. Mit diesen drei Begriffen arbeitet. Asada, Adinava, Nissarana. Ja? Und das heißt, genießen, die Wirkung sehen und dann von diesen weg. Ja? Das heißt, escape von diesen. Ja? Wie heißt das? Flüchten, nicht flüchten, sondern weg von diesen. Ja? Ja? Und das erklärt, wie lange haben wir das gelesen? Weiß ich nicht, das. Und der Magandhya kommt zum Buddha, aber viele Leute wollten nicht das. Sie haben gesagt, nein, mit der Gotama arbeiten wir nicht. Nein. Er redet nur gegen diese Dinge. Ja. Sinn und Lust wollte er nicht. Und die Leute haben gesagt, nein, wir wollen aber. Ja. Und da ist nicht nur Magandhya. die Mönche, die das wirklich zum Buddha gekommen sind oder Mönche geworden sind, die Menschen, die später haben gesagt, nein, das wollte ich nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Sie haben gesagt, nein, ich mache das nicht. Und so war das, man soll denken, dass so viele Probleme, heute ist das leichter Wirklichkeit. Weil 2000 Jahre haben die Mönche da praktiziert, obwohl wir noch Probleme haben. Aber damals waren die Leute überhaupt vorher haben sie keinen Plan gehabt. Sie kamen rein und dann, sie haben alles gemacht, was sie machen wollten. Heute haben die 2000 Jahre lang haben die Mönche das praktiziert. Deshalb ist es leichter, obwohl wir noch Probleme haben. Und deshalb ist die Ordnung her, dass Sasana ist heute ist viel besser als Buddha seid. Wenn wir das wirklich richtig, den Mönchorden oder Nonnenorden, richtig lesen, heute ist viel, viel besser. Heute die Leute kritisieren die Mönche und Nonnen. Ja? Aber wenn wir der Geschichte des Buddha seid, wenn wir lesen, dann sehen wir, wie viele der Erhabene, der erwachte Buddha, so viele Mühe gegeben, diese Menschen wirklich zu trainieren. Für ihn war Wirklichkeit keine leichte Arbeit. Einige Mönche sind weggegangen. Mahakashyapa ist weggegangen. Er hat gesagt, nein, mit euch bleibe ich nicht, gehe weg. Er ist nicht mehr gekommen. Und einmal, das war, der Buddha hat dieses Uposatha heißt diesen, der halbmonatige, die Rezitation gemacht, die Vinaya-Regeln gesprochen, Vinaya-Vorschriften. Ein Mönch war drinnen, war das unrein. Buddha hat einmal gesagt, ist jemand drinnen, bitte den Halle verlassen. Er hat nichts. Und dann haben die Mönche gewusst, dass der ist. Sariputta und Moggallani stehen auf. Sie nehmen mit zwei Händen, und sagen, da weg. Geh weg. Nicht hier sein. So war das damals. Und ja, Asada war eigentlich ist nicht so einfach. Nicht so einfach, das ist zu beseitigen. Asada ist genießen. Genießen ist das immer ja, lesen wir das so noch. Das kann man nicht lesen. Was haben wir gesprochen bis jetzt?
Also wir haben davon gesprochen, wie der Wandersgitter Magandhya eben das war sein Freund, eine Brahmane, und der ihm eben den Buddha einen Schlafplatz bereitet hat. Und das hat eben der Magandhya auch gesehen und der gleich erkannt, dass das für einen bestimmten Mönch ist. Und wir erfahren auch, dass das eben für einen Buddha, für den Mönch Gotama hergerichtet worden ist. Hat er eben darüber gesprochen, weil er meinte, dass das ein Feind von Sinnesvergnügen ist, ein Zerstörer von allem Wachstum, von allem Werdenden. Und deswegen will er mit ihm sozusagen nichts zu tun haben. Und das bekommt der Buddha aber mit, weil er so seine übermenschlichen Fähigkeiten hat, er das dann auch mitbekommen. Und wie er dann zurückkommt zu seinem Schlafplatz, dann fragt er eben den Brahmanen, ob sie nicht über diesen Schlafplatz gesprochen hätten. Und das stimmt er eben zu, ganz überrascht, dass er das eben schon weiß. Und ja, und dann kommt dann aber schon auch der Magandhya zu ihm und begrüßt ihn, und dann fängt der Buddha ihm auch schon zum Erklären an, indem er ihn fragt, ob er diese Meinung hat, dass er eben ein Zerstörer von allem Wachsenden ist, so steht das so drinnen, also ein Feind der Sinnesfreuden, weil er eben lehrt, dass die Sinnesfreuden eben, dass man eben zu lernen hat, sie zu kontrollieren, weil die Sinne eben immer danach streben, nach Genuss. Und das lehrt eben, dass man sie überwindet. Und das stimmt eben zu. Und da sind wir dann so weit gekommen, eben, dass er dann, das fragt er eben zu allen Sinnen, zu den Augen, den Ohren, den Geschmack, und auch dem Körper. Und das nächste wäre dann, erklärt er ihm eben, dass er ja schon früher auch sein Leben gelebt hat mit Sinnesfreuden und er kennt das eben und ist halt später drauf gekommen, dass diese Sinnesfreuden, wenn man sie erkennt, was die Ursache ist und was die Gefahr ist, wie das hat sie überwunden und ist jetzt frei davon und lebt halt eben friedvoll. Und ob das etwas, ob er da gegen etwas zu sagen hätte. Und da hatte halt der Maragandhi eben nichts dazu sagen können, ja, weil es eben im Prinzip gestimmt hat. Ne? Also der Buddha hat das eben wirklich selbst erlebt und weiß, wovon er redet, weil er das eben nicht nur irgendwo gehört oder gelesen hat, sondern diese Erfahrung selbst gemacht hat. Da fängt ihm an, das nächste wäre dann Magandia, früher als ich ein Leben zu Hause führte, vergnügte ich mich. Also das erzählt er dann, das wäre dann das nächste.
Ja, dann lesen wir dann weiter.
Soll ich gleich weiterlesen?
Ja.
Magandia, früher als ich ein Leben zu Hause führte, vergnügte ich mich. Versorgt und ausgestattet mit den 5 strengen sinnlichen Vergnügens, mit Formen, die mit dem Auge erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Klängen, die mit dem Ohr erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Gerüchen, die mit der Nase erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Geschmäckern, die mit der Zunge erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Berührungsobjekten, die mit dem Körper erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen. Ich hatte 3 Paläste, einen für die Regenzeit, einen für den Winter und einen für den Sommer. Ich hielt mich die 4 Monate der Regenzeit über im Regenzeitpalast auf, vergnügte mich mit Musikern, die alle Frauen waren, und ich ging nicht zum unteren Palast hinunter. Bei einer späteren Gelegenheit, nachdem ich den Ursprung, das Verschwinden, die Befriedigung, die Gefahr und das Entkommen im Falle des Sinnesvergnügen der Wirklichkeit entsprechend kannte, überwand ich das Begehren nach Sinnesvergnügen, entfernte ich das Fieber nach Sinnesvergnügen und ich verweile ohne Durst mit einem Geist, der inneren Frieden hat. Ich sehe andere Wesen, die nicht frei von Sinnesbegierde sind, die vom Begehren nach Sinnesvergnügen verzehrt werden, die vor Fieber nach Sinnesvergnügen brennen, die in Sinnesvergnügen schwelgen, und ich beneide sie nicht, auch ergötze ich mich nicht daran. Warum ist das so? Magandia, weil es eine Freude gibt, abseits von Sinnesvergnügen, abseits von unheilsamen Geisteszuständen, welche himmlische Glückseligkeit übertrifft. Da ich mich an jenem erfreue, beneide ich nicht, was geringer ist, auch ergötze ich mich nicht daran.
Ja, das ist dann seine Erfahrung, erklärt der Buddha, wie er das wirklich erlebt hat. Und diese Offenheit, diese Direktheit, mag ich eigentlich, wie der Buddha das redet. Und viele Menschen, sie sagen, dass nichts gut ist. Und auch der Buddha sagt, ich sage deshalb, weil ich das erfahren habe. Ich habe gute Erfahrung mit diesen Dingen. Und ich habe die Nase, wenn irgendeiner Geruch gehabt, das ist der Beste, was der Mensch wirklich erleben möchte, habe ich erlebt. Körper, was der wirklich das spüren, das er fühlen möchte, habe ich das. Ja. Und dann, jetzt man sagt, kein Mensch hat so schöne Dinge erlebt wie ich. Ja. Man kann nicht das vergleichen. So schönes Leben habe ich gehabt. Dann sagt er in den 3 Jahreszeiten, Ramya Suramya Subha. Das ist diesen 3 Namen, ist Ramya Suramya Subha. 3 Paläste gehabt. Ja. Und dann, wenn die ein bisschen kalt geworden ist, dann, ich könnte sofort dann wechseln. Das ist dann der Sommerpalast. Wenn es geregnet hat, habe ich sofort, dann ist das andere. Ja, es ist da, das ist immer wieder der, meine Begleitung war, dass ich dann so schön das alles habe ich erlebt. Rundherum, so immer gespielt dann. Ja, das sagte, mehrere Stellen sagt, den männlichen Musiker gab es nicht. Ich habe nur weibliche. Ja. Und wenn jemand dann sagt, der Buddha redet etwas, aber er ist dagegen, dann sagt, nein, ich weiß das alles. Ich kenne das alles. Ja. Und er ist auch, dass, er sagt auch, das ist dann, nicht direkt so sagt, manche Stellen sagt, Rauli ist mein Sohn. Damit sagt er, ich brauche niemand soll mir sagen, dass wie das ist. Rahul ist mein Sohn. Ja, das ist der würdige Rahul. Wenn er redet, sagt er, Rahul ist mein Sohn. Ich brauche nicht mir sagen, was der, wie ist das alles. Ja, und so eigentlich, er so schön redet der Buddha. Der Mensch soll nicht das sagen, ja, der Buddha sagt nur, er ist der Magandhya sagt, er ist der Gegner. Ja. Und das ist eine Stelle, sagt Jnanaponika Mahathera. Buddha redet nicht der dunkle Seite des Lebens. Er redet auch die helle Seite des Lebens. Aber helle Seite ist auch endet mit dunkel. Das dagegen redet der Buddha. Ja. Wenn der dunkle Seite bei ist immer dunkler, dann mit der helle Seite mit heller bleiben kann, dann ist okay, aber bleibt nicht. Was wir helle Zeiten des Lebens besitzen, endet mit Dunkeln. Deshalb erklärt der Buddha diese Dinge. Ja. Und der Jnanaponika Mahathera schreibt, er sagt, man soll nicht denken, dass der Buddha immer der dunkle Seite des Lebens darüber gesprochen hat. Ja. Es gibt schon die helle Seite des Lebens. Aber diese helle Seite des Lebens, immer so bewahren die Helle, das ist das Schwierigste. Wie der Buddha erklärt hat, dass eigentlich diese glänzende, ja, erhellende Seite des Lebens immer so bewahren, noch erhellendes Bewusstsein, hat der Buddha erklärt. Und da ist das diesem Geistestraining durch Achtsamkeit, erklärt auch der Jnanaponika Mahathera diese Dinge. Ja. Das ist das der erhellendes Bewusstsein. Ja. Und wir haben immer das hier Dunkle. Wir sind viele Dinge nicht dunkel. Beim Essen sind wir dunkel. Ja, der helle nicht. Und alle möglichen Dinge, dunkle Seite, das heißt, dunkle Seite des Bewusstseins heißt, wir erkennen nicht, wie die Dinge wirklich sind. Wir sind drinnen, wir können nicht raus. Das habe ich dann Beispiel gegeben. Ein Schauspieler kam da einmal zu mir. Ja, und ja, er ist wirklich hier, sehr anerkannte Persönlichkeit. Er wollte einen Film drehen, er musste spielen als Mönch. Zu mir gekommen, Wirklichkeit, wie der Robe ansieht, das zu erlernen. Er schreibt auch seine Bücher, überall, das schreibt er, das ist die Geschichte, diese Geschichte. Er kam um 10 Uhr, 11 Uhr zu mir. Und wir haben gesprochen und alles, ich erklärt, die war der, wie heißt das, die alles organisiert, eine Frau. Regie hat das eine Frau gemacht, Film. Und ja, nachher, und ja, und wir haben schon, warum habe ich das erklärt, weiß ich nicht. Robe anziehen. In der Geschichte habe ich das verloren. Nein, das ist das so. Das kommt später.
Ging um die helle und die dunkle Seite.
Ah, dunkle Seite. Nein, irgendetwas anderes wollte ich erklären. Aber das kommt, das vergesse ich. weil ich es anders gedacht habe. Und auf jeden Fall dann sagt der Buddha, es ist dann sehr wichtig, ist, dass der Mensch einfach, man soll nicht denken, der Buddhismus ist das ja, eigentlich so, allen, er darf nicht gut reden, so gut, das denkt auch, der manche Menschen denken so. Ja. Wenn sie buddhistisch orientiert, sie gehen in Meditationszentrum, sie wollen immer so irgendwie dem, sie verlangen, die haben sie nicht aufgehört, aber sie wollen das Essen ändern. Sie wollen sagen, nein, wir essen nur das. Das wird nicht sagen. Das ist immer, immer wenn jetzt Essen sehen, und ich kann mich erinnern, ein Mönch kam zu mir, und dieser Mönchgemeinde hat mich angerufen, und was ist Essen vorbereitend für ihn? Ich habe gesagt, ja, ja, ich kenne. Sie sollen mir nicht sagen, was der Mönch essen und was er nicht essen soll. Ich bin auch da. Sie haben wirklich, diese Organisation hat mir gesagt, na so und so und alles organisieren. Ich habe, er war bei mir, und ich habe wirklich der beste Käse, aller möglichen Dinge vorbereitet. Tisch war voll schön dekoriert. Und der Mönch, ich habe ihm gesagt, er soll nicht in der Früh aufstehen. Er soll ein bisschen länger schlafen. Und dann habe ich alles vorbereitet, schön gemacht alles. Und er kam in die Küche, er hat den Tisch gesehen und oh, er hat wirklich so gedacht, boah, schön. Und er hat das alles so ruhig allen gegessen. Ich habe mich sehr gefreut. Aber, und das gegessen und fertig. Darüber hat er nichts gesprochen. Er hat nichts gesagt, ach, Käse war gut. Aber er hat alles gegessen. So soll man, wir sollen so lernen. Nicht einfach sagen, nein, wir müssen das und das essen, nicht essen. Wenn das Essen da ist, ja, wir sollen das essen. Aber nicht danach, ja, ja, wenn ich das noch haben könnte. Ja, das ist nichts. Wir sollen das beim Essen, ist gegessen, fertig. Nicht dann hängen bleiben. Und Buddha sagt nicht, dass der Mensch diese und jenes nicht geben wird. Buddha hat das sicher, Bimbisara hat den Buddha eingeladen. Er hat nicht das in Haferflocken vorbereitet, ganz sicher nicht. Ja, ich glaube nicht, dass er dann Haferflocken oder so irgendetwas gegessen hat. Königliches Essen hat er bekommen. Aber nach dem Essen hat er nicht darüber gesprochen. Das Essen ist fertig. Und das soll man schon lernen. Wir hängen bleiben beim Essen. Das ist nicht so richtig. Immer wieder hängen bleiben. Wir alle, ich meine, ich bin auch. Ich esse auch manche Dinge sehr gerne. Ja, wünsche ich es auch, aber sage ich es nicht. Aber so. Ja. Und so ist das eigentlich. Wir haben alle diesen dunkle Seite des, ja, und wir sollen langsam reduzieren. Und deshalb sagt der Buddha, geht an Almosengang. Das ist die beste Methode, von Essen nicht mehr abhängig werden. Die einzige Methode, Almosengang. Almosengang gehen und das alles, was ich kriege, nehme ich. Und, oder Dana, die Leute bringen, wir wissen nicht, was sie bringen, wir essen. Und so ist das, aber ist es umgekehrt passiert. Ein Dana ist eigentlich wie ein königliches Essen, ja. Wenn die Leute Essen vorbereiten für die Mönche. Unglaublich ist das. Ja. Und wir, ja, das, so ist eigentlich dann, diese Dinge dann sollen nicht abhängig werden von diesem. Das bedeutet nicht, dass der Mensch das nicht essen soll. Natürlich, dass manche Dinge, wenn jemand, ich habe neulich auch gesprochen, viele Menschen denken, Glück liegt in dem Reichtum, Luxus. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist dieser Konzept verbreitet die ganze Welt. Das ist falsch. Deshalb zerstören die Natur, die Menschen. Das ist der einzige falsche. Glück liegt im Reichtum oder in dem Luxus. Das ist nichts. Ja? Und das ist, sie kaum, das ist so, es gibt auch eine Stelle, der Buddha sagt, einmal war der Buddha unterwegs, diese Stelle gibt es in der Lehre, und er kam und er hat in einem, hat in einem Park übernachtet, aber königlicher Park. Und dann, das ist so eine Sitzbanken und da liegend geschlafen. Und dann in der Früh kam der König, dann wollte er in den Park spazieren gehen. Aber da, beide waren Freunde. Ich glaube, ihm bis Aargau, ich weiß nicht genau. Und dann sieht er, dann sagt er, oh, wann bist du gekommen? Gestern Abend. Wo hast du geschlafen? Es ist kalt hier draußen. Na, hier. Und dann sagt der Bruder, fragt er, ja, du könntest zu mir kommen. Der Palast gibt genug Zimmer. Es kann geben. Und dann fragt er, hast du gut geschlafen? Er sagt, o König, ich bin ein der besten Schläfer der Welt. Ich kann gut schlafen. Diese Stelle gibt, sagt er, ich kann gut schlafen. Und dann fragt er, hast du gut geschlafen? Och, nein. Dann fragt der eine nach anderen, bett, beide Seiten hast du dann Leute und dann Jasminblüten hängt aus deinem Bett drauf, ganze Nacht riechst gut, ja, das Matratzen sind eigentlich, das ist dann alles, das ist der Stopp, das ist wunderschöner Stopp, alles, und da gibt es, das ist der königliche Bett, alles sagte, warum hast du nicht geschlafen? O Erhabener, in diesem Provinz der Unruhe, ganze Nacht habe ich daran gedacht, ich könnte nicht gut schlafen. Und dann sagt der Buddha, weißt du, König, Körper schläft nicht, wenn der Geist nicht schläft. Versucht, nicht den Körper entschlafen lassen, sondern den Geist. Beruhige den Geist. Lebt hier und jetzt, dann kannst du gut schlafen. Ja, die Menschen denken immer, das ist gut. Als ich hierher kam, ich habe das wirklich, in Sri Lanka gibt es nur eine einzige Art von Matratzen. Das ist die Kokosfasern, das gemachte Matratze. Und ich kam hier, das Staunen habe ich angeschaut, die Matratzen gesippt. Unterschiedlicher, so viele. Man extra bin ich manchmal dorthin gegangen, anzuschauen. Und dann immer wieder, jedes Jahr, ist neue Art von mit Matratzen gekommen. Das könnt ihr schauen, das Internet. Welche Entwicklung hat Matratzen in der Westen? Von diesen angefangen, bis dann Wassermatratzen. Das alles gemacht. Einzige Probleme, niemand schläft gut. Das ist das Problem. Jeder sagt, oh, ich habe nicht gut geschlafen. Und das ist der, deshalb dieser Konzept ist falsch. Glück liegt nicht im Reichtum. Das ist falsch. Das soll eigentlich nicht der materielle Reichtum. Glück lebt im geistigen Reichtum. Ja, geistiger Reichtum. Ich habe einmal in Liechtenstein mit den Bankleuten eine Meditation gemacht. Sie haben gefragt, das war der Bankmanager, alle. Und sie haben gesagt, Bante, warum können wir nicht sagen, Sie liegen meditieren? Ich habe gesagt, natürlich könnt ihr, das ist okay. Und dann habe ich gesagt, das war, nehmen immer das, ich habe dann sehr lange Jahre, 15 Jahre lang gearbeitet mit ihnen. Und dann, ich habe gesagt, 30 Leute, 15 Leute bitte sitzen, meditieren, 15 Leute liegen, Meditationshalle. War wirklich so dünne Matten. Könnt ihr das vorstellen? Wirklich einige Minuten, vielleicht 10 Minuten gedauert. Viele haben das Schnarch laut. Und andere haben gelacht, sitzen. Und dann habe ich gesagt, jetzt andere Gruppe, das gleiche. Und dann habe ich dann nachher gefragt, ist nicht eine Meditation. Ich stelle eine Frage. Warum habt ihr so schnell, könnt ihr so gut schnell dann schlafen? Ihr habt sicher die wohlhabenden Menschen. Die haben sicher sehr gute Matratzen, Betten, alle möglichst zu Hause. Aber sie schlafen nicht dort. Aber hier, das ist ganz einfache Matten. Gut geschlafen. Weil sie Wirklichkeit ganz, ganz einfacher einatmen, ausatmen. 5 Minuten ist das geschlafen. Deshalb sagt der Buddha, erste Wirkung der Meditation, Sukhan Supati, er kann gut schlafen. Sukhan Supati, gut schlafen können. Und der beste, ich sage das, beste Schlaftablette ist eigentlich die Einatmen, Ausatmen betrachten. Man soll nicht dann, das kostet nichts, das ist nicht, Nebenwirkungen gibt es nicht, nicht schädlich, das kann man schon üben. Richtig, wenn jemand wirklich diese Übung macht. Das ist, ich mache immer vor dem Schlafen eine Rezitation. Sehr oft, ich möchte bis zum Ende rezitieren, geht nicht. Muss es wieder, wirklich, ich mache wieder, nein, ich schlafe nicht eigentlich. Mache Rezitation. Sehr selten habe ich bis zum Ende rezitiert. So geschlafen. Ja? Deshalb sage ich das. Geistige Ruhe ist sehr, sehr wichtig. Aber nicht, dass, wenn du mit der Sinnesfreude unnötige Dinge, Assada, mit dem Genuss, wenn du Glück suchen, das ist nicht. Deshalb sagt der Bruder, ich habe das getan. Ich habe das gehabt. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen oder noch kommt, er fragt eigentlich, wenn jemand in Nandana Park lebt, und das ist das sehr schön ist das, Nandana Park ist dann in den Himmelwesen, ja, das ist sehr schön, ein Park ist das. Und dann fragt der Buddha, wird irgendeine Gottheit dem menschlichen Wesen sehen, wie sie leben, irgendwie eifersüchtig werden? Nein, das niemand wird dann, Götter werden sicher nicht eifersüchtig, wenn die Leute hier leben. Die Menschen, menschliche Wesen, weil sie noch höheres Leben haben. Das kommt auch vielleicht, ich habe nicht, weiß nicht, ob da gelesen haben. Dann sagt der Buddha.
Das ist das nächste.
Ah, nächste, ja, kannst du lesen, ja. Lies dann bitte.
Angenommen, Magandhya, ein Haushälter oder Sohn eines Haushälters, wäre reich, mit großem Reichtum und Besitz. Und weil er mit den 5 strengen sinnlichen Vergnügens versorgt und ausgestattet ist, könnte er sich mit Formen, die mit dem Auge erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, vergnügen. Mit Klängen, die mit dem Ohr erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen. Mit Gerüchen, die mit der Nase erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen. Mit Geschmäckern, die mit der Zunge erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen. Mit Berührungsobjekten, die mit dem Körper erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen. Nachdem er sich mit Körper, Sprache und Geist richtig verhalten hat, könnte er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode an einem glücklichen Bestimmungsort wieder erscheinen, in der himmlischen Welt im Gefolge der Götter der 33. Und dort würde er sich vergnügen, umgeben von einer Gruppe von Nymphen im Nandana-Hain, versorgt und ausgestattet mit den 5 strengen himmlischer Sinnesvergnügen. Angenommen, es sei ein Haushälter oder Sohn eines Haushälters, der sich vergnügt, versorgt und ausgestattet mit den 5 strengen menschlicher Sinnesvergnügen. Was meinst du, Magandhya? würde jener junge Gott, der sich vergnügt, umgeben von einer Gruppe von Nymphen, im Nandanaheim versorgt, ausgestattet und mit den fünf Strängen himmlischer Sinnesvergnügen, jenen Haushälter oder Sohn eines Haushälters und die fünf Stränge menschlicher Sinnesvergnügen beneiden? Oder würde er zum menschlichen Sinnesvergnügen zurückkehren? Nein, Meister Gotama, warum nicht? Weil himmlische Sinnesvergnügen vortrefflicher und erhabener als menschliche Sinnesvergnügen sind.
Ja, das ist der Vergleich. Das ist aber sagt, der Buddha ist jetzt indirekt. Glaubst du, wenn das so etwas sehe, dann zurückkehre? Ich habe dann noch viel, viel schöne Sachen gehabt. Ich habe alles aufgegeben. Damit sagt er. Er sagt, dass die Götter werden, werden nicht das wieder sagen, okay, ich komme dann zur menschlichen Welt. Nein, sagt er, nein, ich habe noch viele schöne Dinge. So ist auch auf der anderen Seite, sagt er auch, wenn jemand richtig das erkannt hat, was da wirklich ist, Sinnesfreude, richtig der Freude hat im Sinne, die werden nie wieder der Niedrigen zurückkehren. Das heißt, das Wort sagt der Buddha, Akuppa Cheto Vimukti. Akuppa Cheto Vimukti heißt irreversible, der nicht zurückkehrende Veränderung des Bewusstseins stattfand. Ich komme nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr zurück zu der weltlichen Welt. Ich komme nicht mehr. Aber ich habe wirklich alles aufgegeben, weil ich das erfahren habe. Ja, ist nicht irgendwie mit Gewalt habe ich das nicht alles aufgegeben. Und eine Stelle sagt der Buddha, deshalb bin ich ein Buddha. Das ist, weil ich alles das aufgegeben habe. Er sagt, alles, was ich tun sollte, Seela, habe ich es getan. Ich habe nichts zu tun, deshalb bin ich ein Buddha. Ja? Das ist eine Stelle, das nennt der nächste Lehrrede, glaube ich, es kommt das bald, diese Lehrrede, die wunderschöne Lehrrede. Er fragt, warum bist du Buddha? Er sagt, alles, was ich tun soll, habe ich es getan. Es gibt nichts zu tun. Deshalb bin ich ein Buddha. Ja. Und es ist das, so ist das mit diesen Lehrreden, dass die Leute denken, dass der Buddha ist, manche haben wirklich so gesagt, er ist so wie Gegner von diesen, die Menschen so irgendwie Freude haben. Er will nicht das haben, die Menschen keine Freude haben sollen. Und soll sich denen sagen, der Buddha, du brauchst nicht mehr sagen, dass ich habe schon alles gehabt. Ich sage mit Erfahrungen, dass ich es nicht tun soll. Es ist überhaupt nichts wert. Ja? Und deshalb erkläre ich das. Ja, das nächste.
Ebenso, Magandhya, vergnügte ich mich früher, als ich ein Leben zu Hause führte, versorgt und ausgestattet mit den fünf strengen sinnlichen Vergnügens, mit Formen, die mit dem Auge erfahrbar sind, erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Klängen, die mit dem Ohr erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Gerüchen, die mit der Nase erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Geschmäckern, die mit der Zunge erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Berührungsobjekten, die mit dem Körper erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen. Ich hatte drei Paläste, einen für die Regenzeit, einen für den Winter und einen für den Sommer. Ich hielt mich die 4 Monate der Regenzeit über im Regenzeitpalast auf, vergnügte mich mit Musikern, die alle Frauen waren, und ging nicht zum anderen Palast hinunter. Bei einer späteren Gelegenheit, nachdem ich den Ursprung, das Verschwinden, die Befriedigung, die Gefahr und das Entkommen im Falle der Sinnesvergnügen der Wirklichkeit entsprechend kannte, überwand ich das Begehren nach Sinnesvergnügen, entfernte ich das Fieber nach Sinnesvergnügen, und ich verweile ohne Durst mit einem Geist, der inneren Frieden hat. Ich sehe andere Wesen, die nicht frei von Sinnesbegierde sind, die vom Begehren nach Sinnesvergnügen verzehrt werden, die vor Fieber nach Sinnesvergnügen brennen, die in Sinnesvergnügen schwelgen, und ich beneide sie nicht. Auch ergötze ich mich nicht daran. Warum ist das so, Magandhi? Weil es eine Freude gibt, die abseits von Sinnesvergnügen, abseits von unheilsamen Geisteszuständen, welche himmlische Glückseligkeit übertrifft. Da ich mich an jenem erfreue, beneide ich nicht, was geringer ist. Auch ergötze ich mich nicht daran.
Das ist auch diese Entwicklung dessen Siddhartha, ist eigentlich zu Hause angefangen. Das ist solche Dinge zu überlegen, nachdenken, was das wirklich untersuchen, hat er schon zu Hause gemacht, als junger Mann. Das ist die Besonderheit von der Siddhartha. Und Siddhartha ist nicht einfach ohne irgendeine Vorkenntnis, von Haus in die Hauslosigkeit gegangen. Er hat schon gesehen, die Dinge. Es ist nichts wert, und das wollte er nicht. Und dann sagt er, deshalb bin ich wirklich weggegangen. Ja? Und ich habe alles, das war für mich ist genug. Ja? Genug. Es gab nicht wieder irgendetwas wieder, was ich erleben sollte. Habe ich alles erlebt. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist wirklich nicht. Ich gehe. Ja? Und was ist das, was ein Schauspieler sagen wollte, das jetzt kommt. Und er kam zu mir und wir haben ein langes Gespräch gehabt und er hat auch diesen, das soll der Sinnesfreude muss haben und alles. Ja. Dann habe ich gesagt, natürlich sollen die Leute denken so. Und dann habe ich gesagt, wie die Menschen das tun, so folgendermaßen. Ich habe gesagt, ich kann da einen Vergleich geben. Das war die Geschichte. Ich habe gesagt, wir sind wie Ameisen. Unsere Beine sind so klein. Wir sehen irgendwo einen Honigstoff, Honig, drinnen. Wir gehen rein. Honig ist klebrig, aber süß. Ich habe ihm gesagt, diesem Beispiel. Und wir essen bis drinnen, aber wir können nicht raus. Erstens, Honig ist klebrig. Zweitens, unsere Füße sind so klein. Und dann, wir aber, bis zum Ende essen wir. Aber wir können nicht raus. Wir sterben drinnen. Ja? So ist auch dann Sinn und Lust. Die Menschen sind drinnen. Sie können nicht mehr raus. Wenn sie wirklich so reingeht. Sie können nicht mehr raus. Und dann, er hat gesagt, oh, das ist faszinierend. Er war bis 4 Uhr bei mir. Wir gesprochen. Diesen Gespräch gehabt, ein sehr schönes Gespräch. Ja. Und so ist eigentlich die Menschen. Wir sehen den Honigstoff und dann ist süß, aber wir vergessen, dass es klebrig ist. Und dann dritten, unsere Beine sind auch nicht so kräftig genug rauszukommen. Wir springen rein. Ja. Und dann ist das immer wieder denken, da gibt der nächsten Beispiel, sagt der Bruder, das ist ein Vergleich. Das nächste, was der ich gibt. Dann sagt der Bruder, wie das wirklich ist, die Menschen, wie mit der Sinnenlust arbeitet. Ja. Und dann kannst du lesen.
Angenommen, Magandia, es gebe einen Leprakranken mit Wunden und Blasen an den Gliedern, der von Würmern zerfressen, mit den Fingernägeln den Schorf von seinen Wundenstellen kratzte und seinen Körper zur Erleichterung über einer Grube mit brennender Holzkohle einbrannte, dann würden seine Freunde und Gefährten, seine Angehörigen und Verwandten einen Arzt herbeischaffen, um ihn zu behandeln. Der Arzt würde eine Medizin für ihn zubereiten und mit Hilfe dieser Medizin würde der Mann von der Lepra geheilt und er würde gesund und glücklich sein, unabhängig, sein eigener Herr in der Lage zu gehen, wohin es ihm beliebt. Dann könnte er einen anderen Leprakranken sehen, mit Wunden und Blasen an den Gliedern, der von Würmern zerfressen, mit den Fingernägeln den Schorf von seinen Wundenstellen kratzte und seinen Körper zur Erleichterung über einer Grube mit brennender Holzkohle einbrannte. Was meinst du, Magandhi? würde jener Mann jenen Leprakranken um seine Grube mit brennender Holzkohle oder um den Gebrauch von Medizin beneiden? Nein, Meister Gotama, warum ist das so? Weil im Krankheitsfalle Medizin zubereitet werden muss und wenn es keine Krankheit gibt, es nicht nötig ist, Medizin zuzubereiten.
Mit eigenen Worten kannst du sagen, was das gesagt hat. Ich war nicht dabei. Was hat der, ja?
Der vergleicht mit einem, der leprakrank ist und der dann geheilt wird von einem Arzt mit Medizin und fragt ihn, ob man den kranken Mann um die Leber und um die Medizin beneiden kann. Und er sagt natürlich nicht, auch wenn es keine Krankheit gibt, dann braucht man auch keine Medizin, um diese Krankheit zu heilen. Also braucht es ihn auch nicht um die Medizin beneiden.
Da gibt es nicht irgendwie Vergleich, gibt muss er geben.
Naja, es geht darum, dass er halt geheilt wird mit der Medizin.
Ja.
Und damit sozusagen befreit und erleichtert wird, weil er dann wieder überall wohin gehen kann, wo er will und halt frei ist. Und dann trifft er selber einen Leprakranken. Und der halt eben auch diese Wunden und Blasen und hilft ihm eben auch, dass er mit der Medizin geheilt wird.
Das ist die Geschichte dieses aber. Der Vergleich ist anders. Sagt der Buddha, wenn jemand die Haut krank hat, die Wärme ist angenehm. Das ist so, wenn der warm ist, das Hautkranke mag, mögen das.
Die Holzkohle dort. Mhm.
Ja, und dann, ich kann das Beispiel geben. Ich habe einen Freund hier gehabt, dann von neulich bei mir. Und er geht im Badezimmer, wie sie stundenlang bleibt. Ich habe ihm gesagt, das Wasser kostet, bitte, nicht so lange. Aber ich habe nicht gesehen, dass er geduscht hat. Ich habe gesagt, was hast du gemacht eigentlich im Badezimmer? Und er hat nichts gesagt. Dann habe ich wirklich dann einige Male gefragt, was machst du wirklich? Dann hat er mir gesagt, er hat in den Füßen, des Beinen, die Hautkrankheit. Er nimmt warmes Wasser, es bleibt einfach so. Er sagt, so angenehm ist das. Deshalb bleibt er. Und dann sagt der Buddha, wenn jemand wirklich hautkrank ist, die sind der Wärme, es mögen sie. Und er sagt, wenn jemand wirklich hautkrank war einmal und dann die Freunde und Bekannte gibt ihm Medikamente, wird geheilt. Und wird das so genauso wie der Hautkranke wieder zurückgehen, das ist im Feuer. Das habt ihr Freude. Dann sagt er, nein, das ist nicht. So geht nicht. So ist auch, wenn jemand richtig erkannt hat. Dieser Hautkrank ist das Geistige, diesen Sinnesfreude mit den Anhaften. Und jemand das hat, jedes Mal, wenn das außen die Sinne so irgendeine Objekte sehen, sie sehen dorthin, gehen sie dorthin, wollen sie das haben. Aber wenn jemand wirklich geistig geheilt ist, ist nicht mehr diese Krankheit gibt, dass wenn sie sehen, dass er, no, das ist, ich will das nicht. Gehen sie nicht dorthin. Das sagt er, ja. Wenn jemand wirklich noch die Haut krank ist, er mag die Wärme. Wenn aber die Haut wieder gesund geworden ist, die gehen nicht dorthin. Das ist sogar, wenn die Haut gesund ist, wenn der heiß ist, dass sie sagen, tut weh, ich will nicht dorthin gehen. Ja, so ist auch, wenn jemand wirklich die geistig gesund ist, sie gehen nicht da wieder zurück zum Sinnenlust. Gehen sie nicht, sie brauchen das nicht. Und das ist das eigentlich, das diesem sehr, sehr oft verwendet, diesen Vergleich mit Buddha. Hautkranke und das ist Kusta-Rogaheit, das soll Kutipuriso. Hier sagt der Lepra. Was heißt Lepra? Leprakrankheit ist anders, glaube ich. Leprakrankheit heißt, das gibt Körperteil, das so weggeht, das ist der Fleisch und weg. Hautkrank ist, das ist so, wie heißt das, verschiedene Stellen kommt da Entzündung. Juckt das in allen. Ja, solche Krankheiten. Kutipuriso heißt. Übersicht, Lepra, weiß nicht, warum ist der Lepra, weiß keine Ahnung. Und Lepra gibt es auch ein Wort in Pali. Aber Kusta heißt Ausschlag. Ausschlag, Hautausschlag. Das heißt Kutta. Hautausschlag. Das heißt Kutipuriso. Und Lepra, weiß nicht, warum das so übersetzt hat. Ja. Aber diese Person, früher war das eigentlich so, das Hautkranke, weil jetzt war, früher war auch das sehr gerne, war das wärmer. Gesund geworden? Nein, geht nicht. Aber wenn er jetzt sieht, jemand, das so geht, dann sagt, nein, ich gehe nicht dorthin, weil ich jetzt gesund bin. Ja. So ist auch. Wenn jemand das Sinnesvergnügungen gibt, er geht wieder zurück. Aber wenn er das alles aufgehört hat, geht nicht mehr zurück. Ja, das ist noch das ist für sie, das ist eine Belastung. Sagt, nein, ich will nicht. Das sieht man auch, wenn es ist so, manche Leute denken, ja, ich habe so lange war ich in dem Zuhause und ich habe diese und jenes gehabt und ich glaube, ich kann das nicht schaffen. Es ist jede Zeit, ist Wirklichkeit die Zeit, von Haus in die Hauslosigkeit geht. Jeder Mensch kann das machen. Und es ist nichts in den Alter mit den, es ist nichts zu tun. Das ist, irgendwann soll man erkennen, es ist genug für mich. Es ist genug. Ich werde nicht mehr wieder. Und da ist dann, das kann dann wieder Haare schneiden und dann schönen Platz finden. Das ist so ein gute Sache. Und es ist dann, ich war gestern mit Wolfgang in Wachau. Und Wachau ist das, ich weiß nicht, ob ihr kennt, in Deutschland kennt ihr auch vielleicht, der wunderschönste Platz Wirklichkeit in Österreich. Das ist so sehr schön. Ja, Dürrenstein. Und das ist wunderbar. Und blühen jetzt alles. Und wir waren dort zum Donau und wir haben so ein Gespräch gehabt. Ich habe, der Wolfgang, wir haben so beide ein bisschen Gespräch geführt. Ist das nicht gut, wenn wir wirklich irgendeinen Platz schaffen für die Menschen? Dass wir wirklich dann die Leute, es ist, kann sein, jung, alt, ist egal, dass wirklich irgendwann dann erkannt hat, ich will das wirklich raus von diesem. Ich möchte nicht mehr. Aber sehr schönen Platz haben. Und nicht irgendwie einen Platz, gar keine Wasser oder so etwas, nein. Dann haben wir haben gesprochen, wie soll das dieser Ort heißen? Ja. Ich habe gesagt, einfach, genügsam und schön. Dieser Ort heißt diese. Einfach, genügsam und schön. Ja, das ist alles drinnen. Ja, soll einfach sein, genügsam sein, aber wunderschön sein. Ja, und so einen Platz, wenn wir das schaffen können. Die Leute können kommen und bleiben. Ja, und der Wolfgang kommt heute, er zeigt uns alles, was wir das machen können. Er ist so ein, das ist wirklich engagiert, dass er will das. Er will das so schaffen, ja. Ich habe gesagt, gut, wir machen das. Ja, einen Platz. Im Westen ist es schwierig, das können wir nicht schaffen. Ja, ist auch nicht, meine, das ist besser im Osten das machen. Ja, und das habe ich gedacht, okay, das können wir in Sri Lanka das machen einmal, ja. Die Leute können keine Meditationszentrum, nicht das eine, aber unter einem Programm, dass die Leute wirklich so leben können und das soll der Platz wirklich wunderschön sein, weil ich jetzt, wie der Professor Gutmann sagt, Bante, du hast jetzt wunderbare Möglichkeit. Du warst so lange in Asien, du bist so lange hier aber mit uns. Jetzt hast du gute Ideen. Was wir brauchen, weißt du jetzt. Was wir nicht brauchen, weißt du auch. Und ich habe gesagt, gut, wir machen das, in ein Interview gegeben neulich. Ja. Und der Gutmann hat der Sohn das gesprochen, unser Paul hat die Interview geführt. Und das ist deshalb, können wir, ich habe heute wirklich, das wird so weit. Ich habe mit dem Botschaft hat mich angerufen, ich habe gesagt, ich habe so eine Idee. Und er hat gesagt, eine wunderbare Idee, das ist sehr schön. Ja, für die Sri Lanken auch gut, das, ja. Ich habe gesagt, ja, ich habe keine Sri Lanken dort. Ja, das kennen ja nur hier die Leute, brauchen einen Platz. Er hat gesagt, wunderschön. Er hat so eine Idee gehabt, so weit kommt. Der Botschaft sagt, aber wenn ich den Kuti bauen, soll nicht seinen Sri Lanken Architekt nehmen. Das sollte auch hier jemanden und dann der beide zusammenkommen, Gespräch führen, ja. Und das kann auch dann, das heute das online, hier eine Architekt und Sri Lanka Architekt, sie sollen beide. Dann weiß er, der Sri Lankan weiß nicht, was die Leute hier brauchen. Und das ist so weit gekommen. Ich habe nur kurze Gespräche gehabt mit Wolfgang gestern. Und so schnell, das habe ich gesehen, viele Menschen wollen so etwas. Sie wollen das. Dass sie sagen nicht, dass sie... Viele Leute sind wirklich jetzt, sie sagen, es ist genug. Es ist genug. Nicht irgendwie dann irgendeinen Grund sagen, nein, ich habe das alles jetzt. Es ist genug. Ich brauche irgendwie einen Platz zu leben, meine geistige Reinheit zu kriegen. Ist gut. Und solche Plätze dann, wenn wir das schaffen können, es gibt schon viele Plätze, aber das ist dann so, Meditationshalle, Meditationszentrum, das ist zu viel. Das ist zu viel. Dann, der Mensch braucht auch eine, so sehr gelassen zu sein, Freude haben. Und so einen Platz, das ist so gut, dass wir so etwas, man nebenbei sage ich, das ist das, ihr könnt dann überlegen. Sogar der Wolfgang hat mir gesagt, Verein. Mhm. Vereingrund hat er, wie gesagt. Und er hat so viele Ideen jetzt. Er ist jetzt 2-3 Tage bei mir, weil ich jetzt meine 2. Impfungen bekommen habe heute. Und er war gestern heute, er bleibt einige Tage hier. Und wir reden dann sehr viel, ja. Es ist solche Dinge, ja, sehr schön. Und es ist, so ist das, ja. Gut, dann weiter, kurz noch, ja. Das ist dann, ja, noch eine lesen, ja.
Ebenso Magandia vergnügte ich mich früher, als ich ein Leben zu Hause führte, versorgt und ausgestattet mit den 5 strengen sinnlichen Vergnügens, mit Formen, die mit dem Auge erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und beliebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Klängen, die mit dem Ohr erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Gerüchen, die mit der Nase erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Geschmäckern, die mit der Zunge erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen, mit Berührungsobjekten, die mit dem Körper erfahrbar sind, die erwünscht, begehrt, angenehm und liebenswert sind, die mit Sinnesgier verbunden sind und Begierde hervorrufen. Ich hatte 3 Paläste, einen für die Regenzeit, einen für den Winter und einen für den Sommer. Ich hielt mich die 4 Monate der Regenzeit über im Regenzeitpalast auf, vergnügte mich mit Musikern, die alle Frauen waren, und ich ging nicht zum unteren Palast hinunter. Bei einer späteren Gelegenheit, nachdem ich den Ursprung, das Verschwinden, die Befriedigung, die Gefahr und das Entkommen im Fall des Sinnesvergnügen der Wirklichkeit entsprechend kannte, überwand ich das Begehren nach Sinnesvergnügen, entfernte ich das Fieber nach Sinnesvergnügen und ich verweile ohne Durst mit einem Geist, der inneren Frieden hat. Ich sehe andere Wesen, die nicht frei von Sinnesbegierde sind, die vom Begehren nach Sinnesvergnügen verzehrt werden, die vor Fieber nach Sinnesvergnügen brennen, die in Sinnesvergnügen schwelgen, und ich beneide sie nicht, auch ergötze ich mich nicht daran. Warum ist das so? Magandhya, weil es eine Freude gibt, abseits von Sinnesvergnügen, abseits von unheilsamen Geisteszuständen, welche himmlische Glückseligkeit übertrifft. Da ich mich an jenem erfreue, beneide ich nicht, was geringer ist, und auch ergötze ich mich nicht daran.
So ist dann das Gleiche, das wiederholt, oder das ist das Gleiche. Und so ist dann Sinnesfreude und Sinnenlust und alles erklärt, der Buddha. Und gibt es dann Fragen? Die Fragen? Ich habe sehr viel gesprochen, aber. Und dies alles ist eigentlich, wenn wir sagen, das soll man schon betonen, dass Siddhartha war das, aber nicht der Buddha. Ja? Wenn er sagt, ich habe das gehabt, heißt aber, als Siddhartha habe ich das alles gehabt. Ja? Und Siddhartha ist das vor dem Buddhaschaft, alles habe ich gehabt. Ja? Und gibt es in Fragen?
Ja, ich weiß nicht, ich denke irgendwie, wir kennen halt normalerweise nur die Sinnesvergnügen, und um sie zu überwinden, da frage ich mich halt, ob es nicht notwendig ist, dass man so wie ein Leprakranker, der die Holzkohle am Anfang als Erleichterung empfindet und nicht weiß, was die Medizin, der weiß offensichtlich nicht, wenn er die Medizin bekommt, und wie viel es besser das danach ist, wenn man das nicht kennt, diese andere, höhere Freude, dass es dann eigentlich schwer bis gar nicht möglich ist, die Sinnesfreuden loszulassen, weil das die einzigen sind, die man kennt.
Es gibt, ja, ist das, welche Freude? Es gibt Freude, es gibt auch zum Beispiel, wenn jemand das so Sinneskontakt hat, ja, da gibt es Freude. Es gibt auch genauso wie wenn jemand gesund wird, Gesundheit, dann haben wir auch Freude. Das heißt, der Mensch, deine Frage ist, kennt nur dann ist diese Sinnesfreude oder mit diesen?
Ja, dass man nur die kennt, dass es schwer ist loszukommen, weil man die andere gar nicht kennt und man keine Alternative hat, und ohne Freude, das hält man ja auch nicht aus irgendwie.
Ja, das soll schon. Deshalb habe ich es gesagt, der Buddha hat nichts gesagt, dass die Dinge Wirklichkeit mit Gewalt und alles das beseitigen sollen. Beispiel, wie kann zum Beispiel Geschmack, wir nehmen an, ich bin so abhängig von Geschmack beim Essen. Und wie kann ich das wirklich loswerden? Ich habe nur das, ich kenne nur dieses. Wenn der Buddha sagt, du brauchst nicht, dass es ändert, du bleibst dabei, du kannst dabei bleiben, aber du kannst sehen, du kannst eine du bleib beim Geschmack, ist angenehmer Geschmack, das gut ist dieser Geschmack. Aber bleib das Anfang, es ist gut. Ach, das ist so gut, das schmeckt so gut. Bleib dann beide noch weiter. Und dann geht weiter und weiter und weiter bis zum Ende. Dann siehst du irgendwann, diesen Geschmack löst sich auf. Ist Ende. Ist genug. Jetzt kennst du eigentlich, der Geschmack, der angefangen ist, noch da, endet mit Auflösen. Auflösen. Dann der Geist hat das erkannt, dass die Dinge, das Geschmack, ist nicht als irgendeine Erkenntnis. Der Geist erkennt, angefangen mit Angenehmen, geblieben auch Angenehmen. Aber angenehmer als angenehmer löse ich auf. Ja, ist gut. Jetzt hast du erkannt, angenehm ist auch dem Anderswerden unterworfen. Ja, dann kannst du weiterhin diese Dinge so üben, langsam üben. Aber du brauchst nicht sagen, Essen ändern. Du kannst weiterhin essen. Zum Beispiel sage ich es, ja, geschmackvoll essen, isst du das weiter. Irgendwann, wenn dann von Anfang bis Ende der Auflösung der Geist bleibt, einzige, was er tut, ist eigentlich, haftet es nicht an, aber dass er alles erfährt, er von Anfang bis Ende, einzige, was da passiert ist, der Geist bleibt nicht stehen. Problem ist nicht, dass irgendwie Geschmack haben, im Geschmack bleiben ist das Problem. Hängen bleiben. Ja, ein anderes Wort sagt der Bruder, ein Halt finden. Geschmack, Halt finden, der bleibt. Und das bringt das sie für nächsten, wenn beim Essen hast du Geschmack, nach dem Essen, du isst nichts, aber der Geschmack bleibt noch. Das ist der Gefahr. Das ist der Gefahr. Verschiedenen Dingen. Ja, aber wenn du von Anfang bis Ende bis auflösen, alles hat der Geist erkannt, alles, das bis zum Ende hat er alles erkannt und geblieben ist nichts. Und dann, für den nächsten hast du einen Platz. Wenn du eines Geschmack, das ist Sinnesfreude, das einzige, was ich habe, wenn du alles das anhaftet, wird der Geist voll. Was der Buddha erklärt, ist diese Übungsmethoden, Entlernen des Geistes. Wir nächsten Geschmack ist ein Freilassen, ein Platz lassen. Und wenn das immer weiter und weiter geht, es bleibt, man kann nicht sagen, der Buddha hat keine, dass wir nicht das gegessen haben. Er hat schon Geschmack gehabt, sicher gehabt. Ja, man kann nicht sagen, dann ist das sein Zunge, ja, er hat schon. Er hat auch die schönen Sachen gesehen. Eine Stelle sagt, Ramaniyani, Aranyani, Yattani, Ramate, Matam. Den Dhammapada sagt er, Ramaniyani, Aumönte, so schön ist die Welt. Ja. Sagt der Buddha gleichzeitig, wenn die Mönche, die in die Schönheit geht, und dort meditiert, sie können erleuchtet werden. Ja. Ramaniyani, Aranyani, Attate, Ramate, Matam. Dann sagt er, er kann. Schönheit der Welt sehen und dorthin gehen. Als normaler Mensch geht rein, als Arya Pugala, als edler Mensch kommt raus. Ja, beim Essen auch so. Geht mit diesen, aber am Ende kommst du auf Essen. Was habe ich beobachtet? Essen. Das geschmackvolle Essen, alles. Du endet als Arya Pugala, als edler Mensch. Edler Mensch wird nur, wenn jemand nichts anhaftet. Edle Menschen haftet nichts an. Lehnt nichts ab. Deshalb sagt der Buddha, Vinaya Loki Abhidhya Domanassa. Da gibt es das Glück. Vinaya Loki Abhidhya Domanassa. Das ist, haftet nichts an, lehnt nichts ab. Da gibt es das Glück. Ja? Wenn jemand fragt, wo gibt der Glück? Sagt der Buddha, wo das nicht anhaften gibt, wo das nicht Ablehnung gibt, da ist der Glück. Ja, aber das ist möglich, dass beim Essen, wenn du das bleibst so, dann ist da bleibt das Glück. Du bist glücklich. Glücklich deshalb, weil du das nicht angehaftet hast. Einzig ist dieses. Ja, Nibbana ist nur das Glück, weil der Anhaften nicht gibt. So ist das richtig, dass der Mensch hat nur dieses, kann man sehen. Ich habe nur der Freude dabei. Ich kenne den anderen nicht. Ja, so ist auch, deshalb sagt der Buddha, ganz wenige Leute werden andere Rufe erreichen. Andere bleiben hier. Dieser Ruf. Normal. Ja. Und so ist eigentlich, dass wir, obwohl wir dann in Samsara, ganz sicher, wir haben so lange den. Was glaubst du, das ist dann, mir ist ganz sicher, ich habe den Buddha gesehen damals. Ich habe schon damals den Buddha gesehen. Ich war auch in Savatthi, in Jetaheim. Ich habe von seiner Lehre gehört. Aber ich bin noch im Samsara, weil ich damals diesen das eigentlich nicht richtig üben konnte. Aber einzige, was das Freude habe, ich habe nichts aufgegeben. Einzige. Einzige, was ist das, ich habe nicht, ich denke nicht, ach, gibt nur das Freude, jetzt ist in Haben. Ja, ich denke, es gibt auch Freude im Nicht-Haben. Ich habe aber noch nicht erreicht. Deshalb sage ich, in dem Sinne bin ich kein guter Mensch. Wenn ich sage, ich bin kein guter Mensch, bedeutet nichts, aber ich bin ein schlechter Mensch. Ich sage, Gute habe ich noch nicht erreicht. Deshalb bin ich kein guter Mensch. Im Schlechten bin ich nicht. Ich bin aber kein schlechter Mensch. Ich bin in between. Ja, in dazwischen bin ich. Ich bemühe mich. Ich bemühe mich, das zu erreichen. Und das ist eigentlich diese Lehre des Buddha, diese Lehre hilft uns. Ja? Und wenn wir wirklich dann gute Menschen geworden sind, wir brauchen diese Lehre nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur deshalb, weil wir noch nicht gut sind. Aber schlechter ist, ja, wie sagt man, deshalb brauchen wir diese Lehre, wir sind noch nicht gut. Aber wir gehen nicht in das Schlechte. Deshalb brauchen wir die Lehre. Ja? Die Lehre hilft nur, nicht mehr zurückkehren zu Schlechte. Dhamma hilft uns. Aber wir sind noch nicht gut. Wir bleiben nicht, wir aber gehen hier nicht zurück zum Schlechten. Gehen wir nicht. Jetzt haben wir aufgehört. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, du musst dann 20 Kühe töten, dann sage ich, nein, ich tue das nicht. Wer hat das gesagt? Wenn jemand sagt, du hast eine große Freude, wenn du dann fischen gehst, ich sage, nein, ich tue das nicht. Diese Freude brauche ich nicht. Ja, das habe ich aufgegeben. Ja, wenn jemand sagt, du musst das eigentlich sehr viel Geld haben, da gibt eine Bank, geh dorthin, du kannst jederzeit das nehmen. Ich sage, nein, diese Freude brauche ich nicht. Wer hat das mir gesagt? Die Lehrer des Buddha. Wenn jemand sagt, dies und jenes tun, dann sage ich, nein, ich tue das nicht. Ich gehe nicht zurück diesen. Ja? Und ich werde, wie der Mandela gesagt hat, meine Prinzipien werde ich nicht ändern, wenn ich das sehe und das. Dieser hat mir den Buddha geholfen, das hat er mir gegeben, diese Kraft. Ja? Ich werde das nicht tun. Aber das bedeutet nicht, dass ich diese latente, der Kilesa beseitigt habe. Ich habe noch. Aber der Geist, es ist das, so eine Mauer ist eigentlich Lehrer des Buddha. Er sagt, nein, nicht dorthin. Ja? Ich meine, wenn jemand denkt, wer sagt mir, dass ich nicht töten soll? Ich kann sagen, die Lehrer des Buddha. Ja? Dies und jenes nicht tun soll. Wer sagt mir? Die Praxis der Lehrer des Buddha. Sonst niemand. Ja? Wenn ich das nicht gehabt hätte, vielleicht, ich denke auch vielleicht, wenn jemand, es ist irgendeine andere Richtung gegangen wäre, dann sage ich, ja, ich töte den anderen Menschen, das kann ich auch dann zum Gott gehen, dann kriege ich auch dies und jenes. Ich könnte auch das glauben. Ich glaube aber das nicht. Ich glaube das nicht. Aber ich sehe, beim Essen habe ich noch Freude. Aber nicht schädlich. Ja, es ist nicht schädlich, aber noch Freude habe ich. Deshalb sage ich, ich bin noch nicht gut. Aber schlechten bin ich nicht mehr. Ja, ich versuche. Und so ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie der Buddha oft gesagt hat, auch eine richtige Lehre musst du haben. Richtige Lehre. Sonst kannst du nicht. Ja, es gibt eine Stelle, sagt der Buddha, Dhammanu Dhamma Patipada, Kalyana Mitta. Und das sagt er, erstens ist das, du musst eine richtige Lehre haben. Und zweitens sagt er, du musst eigentlich richtige Lehre praktizieren. Da musst du auch, das ist dann gute edle Freundschaft haben. Und dann nächste sagt er, Yoniso Manasikara, weises Erwägen musst du haben. Sonst kannst du nicht diesem schrecklichen Welt rauskommen. Das sagt der Buddha, das ist wie man wirklich dann weitergehen kann. Ja? Und du musst eine richtige Lehre haben, richtige Lehre hören, richtige Lehre üben. Dann sagt er, richtige Lehre hören, richtige Lehre praktizieren und edle Freundschaft haben und dann Yoniso Manasikara, weises Erwägen, lernen. Dann geht. Und aber wie viele Leute kriegen diese? Mehrheit eigentlich, denn diesen fünf Dingen hat keine Verbindung. Ja, sie haben keine. Wer hat eigentlich gute Freunde? Edle Freundschaften, das ist sehr selten. Richtige Lehre. Ja, wie viele Leute? Und richtiger Lebensunterhalt, das heißt lebensrichtige nach Dhamma. Wie viele Leute? Weniger. Saddhamma Savana. Richtige Lehre hören. Ja, wo? Ja. Es gibt weniger. Und deshalb ist dann, einzige Möglichkeit ist dann Dhamma-Praxis. Ja. Sonst bleiben wir, dann denken wir nur, dass das ist der einzige, was wir haben. Und solange der Mensch keine Verbindung hat mit richtigen Lehrern, denkt er immer, dass der Einzige ist. Ja. Und ja, so ist eigentlich das Methode, wenn wir einen richtigen Weg zu finden. Ja, 9 Uhr. Ja, die Lehrreden, ich möchte schon gerne, dass eure Fragen oder Kommentare haben. Es ist nicht nur, ich liebe diese Lehrrede und das auch die Seele-Lehrrede. Es gibt den Paribrajaka, diese Gruppe, die Majjhima Nikaya, eine sehr, sehr schön ist das. Und der erste ist auch, es ist sehr schön, Ansichten. Und dann hier, die sagt der Buddha, die sind Sinnenlust. Und dann ist der nächste, kommt einige Lehrreden, sehr schöne Lehrreden ist das. Und weil die Paribhajakas waren die Gegner von Buddha. Die nicht Gegner heißt so kritisiert, sehr Kritik. Ja. Und der Buddha erzählt, dass ich dann brauchte nicht mich kritisieren, ich bin nicht so. Und deshalb bitte gut lesen. Und eure Kommentare ist das auch sehr, sehr wichtig. Ein bisschen so, wie seht ihr das wirklich? Ja, so könnt ihr auch dann nicht nur hören, auch dann das eure Meinung oder Kommentare es geben. Ja? Und nächsten Mal vielleicht. Wir wollen das, wenn das fertig ist, möchte ich einen Tag wirklich dann über diesen Lehrreden das einfachen Fragen stellen. Das ist Fragestunde. Ja. Nicht Fragestunde, das ist eure Meinung äußern. Ja. Gut.